Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag.
Auf einmal ist richtig aufregend.
Es ist Ingeborg Bachmann-Jahr und am Donnerstag ist der große Geburtstag der österreichischen Schriftstellerin. Sie wäre 100 Jahre alt geworden.
Ich schreibe, dazu brauche ich Papier, Feder, eine Schreibmaschine, einen ausgeschlafenen Kopf und der Rest ist Arbeit.
Pünktlich zum Geburtstag kommt am Donnerstag ein Film über Ingeborg Bachmann ins Kino. Eine Spurensuche von Regina Schilling und Sandra Hüller mit Archivmaterial und nachgestellten Szenen. Ich habe mit beiden gesprochen, mit der Regisseurin und der Schauspielerin. Und es geht auch um Bachmann im Kino, um Romanverfilmungen der Schriftstellerin. Am kommenden Donnerstag ist großer Bachmann-Tag. Am 25. Juni wäre Ingeborg Bachmann 100 Jahre alt geworden. Die große österreichische Schriftstellerin wird aus diesem Anlass gerade neu entdeckt in Büchern, Ausstellungen und auch im Kino. Nächste Woche kommt der Film Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war, von Regina Schilling ins Kino. Und überhaupt hat Bachmann das Kino immer wieder beschäftigt. Michael Haneke hat Drei Wege zum See verfilmt und Werner Schröter hat Marlina auf die Leinwand gebracht. Dabei sind Bachmanns Texte alles andere als naheliegende Filmstoffe. Sie kreisen viel um Erinnerungen, um innere Zustände, um Traumata. Wie also wird aus dieser Literatur Kino? Und wer war die Frau hinter diesen Texten? Darüber spreche ich mit der Literaturwissenschaftlerin und Filmemacherin Andrea Stoll. Sie hat eine neue Biografie geschrieben. Zwei Menschen sind in mir. Guten Tag, Frau Stoll.
Guten Tag, liebe Frau Burg.
Ja, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Ingeborg Bachmann. Warum war gerade jetzt im Jahr Ihres 100. Geburtstags der richtige Zeitpunkt für eine neue Biografie?
Also der richtige Zeitpunkt hat sich im ersten Schritt weniger aus dem Geburtstag ergeben, sondern aus dem, was in den letzten Jahren freigegeben wurde im persönlichen Nachlass. Das heißt, es sind ja nochmal enorme Briefwechsel, vor allen Dingen aber auch sehr intime Tagebücher von den Erben freigegeben worden, die über viele Jahre, teilweise über Jahrzehnte gesperrt waren. Und das hat die Quellenlage doch noch einmal sehr verändert, auch für einen Menschen wie mich, der sich seit frühester Jugend mit Bachmann intensiv auseinandergesetzt hat, auch Quellenforschung betrieben hat. Und dann war der 100. Geburtstag natürlich hochwillkommen und ein großartiger Anlass, um Ingeborg Bachmann noch mal im ganzen Licht sozusagen erscheinen zu lassen.
Sie haben eben gesagt, es standen neue Quellen zur Verfügung, unter anderem ja geöffnete Briefbestände aus dem Umfeld von Max Frisch. Was haben denn diese Dokumente jetzt ermöglicht? Welche neuen Einsichten gegeben? Also was vorher vielleicht nicht so klar war?
Das Bild von Bachmann hat sich tatsächlich noch einmal radikal verändert, denn Ingeborg Bachmann selbst war es, die sich auch schützen wollte, denn sie hat am Anfang nicht nur Lob erfahren, sie ist auch sehr schnell in Schubladen gesteckt worden, nur die Lyrikerin und dann die Erzählung, naja, da sieht man die Lyrikerin und so richtig realistisch erzählt sie nicht und überhaupt eine Frau und ihre Befindlichkeiten. Also es gab da gerade von der männlichen Literaturkritik sehr viele Angriffe, kritische Stimmen, auch Herabwürdigungen. Und sie hat dann auch sehr bewusst, weil sie als Person in den Fokus geriet, aber ihre Dichtung sehr widersprüchlich aufgenommen wurde, hat sie da eine Trennlinie gezogen und hat gesagt, das eine ist das eine, das Werk ist das Werk und mein privates Leben ist das andere. Und so erschien es lange Zeit, dass die ganz privaten Erlebnisse eigentlich nicht in ihre Dichtung eingegangen sind. Das aber haben jetzt die Veröffentlichungen der letzten Jahre sehr klar widerlegt, die aufwühlenden Tagebücher, die Briefwechsel mit Paul Celan schon vor einigen Jahren, aber jetzt mit Max Frisch, Enzensberger, Kaschnitz, Ilse Eichinger und vielen anderen, die haben gezeigt, mit welch enormer Wucht auch intimste Erlebnisse, Kümmernisse, Sorgen, Ängste Eingang in ihre Literatur gefunden haben. Der Schlüsselbegriff dazu ist Komposition. Bachmann hat nie nach dem Leben geschrieben, also um auch allen Spekulationen vorzubeugen. Aber sie hat das, was sie erlebt und erlitten hat, literarisch wieder und wieder hin und her bewegt und kompositorisch verwandelt. Das ist ihre große Leistung.
Wenn wir über den Film sprechen oder über Filme sprechen, Bachmanns Texte kreisen ja, wie ich schon sagte, oft um Erinnerungen, innere Zustände, Bewusstseinsprozesse. Das wirkt zunächst erstmal wenig filmisch. Warum üben Ihre Werke dennoch eine solche Anziehungskraft auf Filmemacherinnen und Filmemacher aus?
Zum einen ist Ingeborg Bachmann eine hochfaszinierende Person. Eine Person, die eben nicht nur mit diesen ganzen Etikettierungen, die ihr so übergestülpt wurden, in der Zeit ihres Lebens zu fassen ist. Sie ist in ihrem radikalen Freiheitsentwurf, auch als Frau, sich dann doch nicht auf Dauer in Beziehungen binden zu wollen und Abstand einzufordern von Lebenspartnern, von der Öffentlichkeit. Das ist bis heute ungewöhnlich und brennend aktuell. Aber auch, dass sie in ihrer Dichtung, die mit so vielen schönen Worten in Anführungsstrichen, also mit großen Metaphern, mit leuchtenden Motiven, daher kommt, so radikal auch gleichzeitig Gesellschaft analysieren konnte. Das gilt für ihre Gedichte, das gilt für ihre Literatur. Und all das macht sie zu einem Faszinosum, dem man natürlich auch mit Bildern zu Leibe rücken will. Von daher ist es klar, dass Ingeborg Bachmann für das Kino, aber auch für Fernsehen und Dokumentationen eine hochinteressante Quelle ist und ihre Erzählungen, ihre Geschichten, aber auch die Figur Bachmann selbst filmisch faszinieren.
Wenn man jetzt auf Bachmann-Verfilmungen schaut, von Michael Haneke's Drei Wege zum See bis zu Marlina, welche unterschiedlichen Zugänge zum Werk erkennen Sie bei den verschiedenen Filmen?
Das ist sehr interessant. Haneke, ein großer Künstler, hat Drei Wege zum See ja zu einem Zeitpunkt verfilmt. Da hat er noch stärker fürs Fernsehen gearbeitet. Das hat noch einen fast realistischen Zugang, aber immer mit einem tiefen poetischen auch Untergrund. Xaver Schwarzenberger, Der Fall Franza mit Elisabeth Trissena. Heute sprechen wir vom Buch Franza, aber damals war es eben die Franza-Geschichte. Auch hier sehr künstlerische Bilder. Regina Schilling jetzt mit ihrer Dokumentation mit fiktionalen Motiven, mit der Annäherung durch die große Sandra Hüller. Margarete von Trotta, die vielleicht noch am ehesten versucht hat, einen etwas realistischen Zugriff zu fassen für die Beziehung Bachmann und Frisch. Schwierig, denn der Briefwechsel war nicht veröffentlicht und ich wusste und einige Bachmann-Forscher wussten es auch damals schon, aber sie konnte es noch nicht wissen, dass die Beziehung zwischen Bachmann und Frisch doch sehr viel komplexer war, als es dann in den Film Eingang gefunden hat. Also von daher nicht einfach. Für mich persönlich ist die größte und eindrucksvollste Verfilmung die Marlina-Verfilmung von Werner Schröter. Das ist eine Opernkomposition mit Isabelle Huppert, die mit ganz starken Opern, fast opernhaften Bildern arbeitet. Und ich hatte das Glück, damals das Filmbuch für den Surkamp Verlag zu betreuen. Ich habe Elfriede Jelinek, die das Drehbuch geschrieben hat, dazu interviewt. Und das war für mich eine hochspannende künstlerische Produktion, die für mich nach wie vor unerreicht steht in dieser Geschichte der Verfilmungen.
Ja, Marlina zählt auch als die bekannteste Bachmann-Verfilmung. Was sind aus Ihrer Sicht die besonderen Herausforderungen, einen Roman wie Marlina in Bilder und Szenen zu übersetzen?
Naja, der Roman war für sich genommen schon eine Herausforderung für die Leser und hat ja auch die zeitgenössische Kritik tüchtig überfordert, denn er arbeitet mit verschiedensten Textebenen. Also es gibt ganz euphorische Passagen, ja fast, es gibt Märchenmotive, die Einschub finden, die Prinzessin von Kakran, es gibt eine komplexe Dreiecksstruktur, die fast kriminalistische Züge trägt, es gibt Theaterdialoge, es gibt die unterschiedlichsten Textebenen, es gibt ein Albtraumkapitel, das uns auch heute noch die Kehle zuschnürt, ein Vater, der seine Tochter missbraucht, eine zerstörerische Vaterfigur, die sozusagen alle Kriegslüsternheit und Zerstörungswut, die man Männern zuschreiben könnte, in sich aufgesogen hat. Wow, wie will man denn so etwas verfilmen? Das heißt, es geht nur, indem es auch hier auf eine ganz eigene Filmsprache, auf eine eigene Filmkunstebene gehoben wird. Und da bietet sich auch die Oper mit ihren großen Bildern, mit Bildern, die der Realität auch entrückt sein dürfen, an. Und für mich auch beglückend übrigens, es gibt aktuell von der Oper in Aachen eine wunderbare Marliner Opernaufführung, die in Schwetzingen Premiere hatte. Das ist ein großer Gewinn und auch das bewegt sich auf dieser sehr künstlerischen Ebene.
Sie sind ja selbst Filmemacherin. Gibt es eine Bachmann-Erzählung oder einen Text, bei dem Sie denken, ah, hier schlummert noch eine Verfilmung, die eigentlich erst noch gemacht werden müsste?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich hatte eine Bachmann-Verfilmung, ich habe daran gearbeitet. Aber Margarete von Trotta war schneller mit ihrem Netzwerk und ist dann mit ihrem Film rausgekommen. Und damit habe ich meine Bachmann-Verfilmung erst einmal auf Eis gelegt. Ich schreibe aber ein Theaterstück über Ingeborg Bachmann. Und das wird im nächsten Jahr in Frankfurt im Schauspielhaus in den Kammerspielen Premiere haben.
Da sind wir gespannt. Andrea Stoll, Literaturwissenschaftlerin und Filmemacherin und Theatermacherin. Ihr Buch »Zwei Menschen sind in mir«, Ingeborg Bachmann, die Biografie, ist im Piper Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Burg.
Und es geht gleich weiter mit Ingeborg Bachmann, denn zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann kommt nun auch ein Film ins Kino. Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war, so der Titel.
Das funktioniert alles, ich bin sehr froh.
Unsere Geisterbeschwörung, unsere Seance.
Eine klassische Filmbiografie ist das nicht. Der Film von Regina Schilling versucht gar nicht erst, das Leben der Schriftstellerin chronologisch nachzuerzählen. Stattdessen montiert er Fernsehauftritte, Fotografien, Interviews und private Dokumente zu einem vielstimmigen Porträt. Durch den Film führt die Schauspielerin Sandra Hüller. Sie liest Texte von Bachmann, spricht Briefe und wird so zu einer Art gegenwärtigem Resonanzraum für diese Stimme aus dem 20. Jahrhundert.
Ich existiere nur, wenn ich schreibe. Ich bin nicht, wenn ich nicht schreibe.
Ist nicht zu traurig, ne?
Zu traurig? Okay, wir machen noch mal so was Selbstbewussteres. Innerlich.
Ja. Schwierig in der Haltung.
Okay.
Ich versuch's. Ja. Okay, let's go.
Ich habe vor der Sendung mit Regina Schilling und Sandra Hüller über diese ungewöhnliche Annäherung an Ingeborg Bachmann gesprochen. Und ich habe die Regisseurin Regina Schilling eingangs gefragt, es gibt über Ingeborg Bachmann inzwischen eine Fülle von Biografien, Briefen und Deutungen. Was hat Ihnen in all diesen Bildern von Bachmann gefehlt? Was war die Frage, mit der Sie auf Sie zugegangen sind?
Also ich habe den Film nicht gemacht, weil mir etwas gefehlt hat, sondern ich habe den Film gemacht, weil ich das eine unfassbar tolle Gelegenheit fand, so meine Beschäftigung mit Bachmann und wie wichtig sie mir über die Jahre immer war, dass ich jetzt sozusagen in Anführungszeichen meine Bachmann erzählen kann. Aber was eines meiner Ziele war, war einfach ihr Werk in den Mittelpunkt zu stellen und diese ganzen Projektionen, die um sie immer herum gewesen sind, das Opfer, die in den Wahn gegangen ist oder eben diese anbetungswürdige Lyrikerin, vor der die Männer in die Knie gegangen sind, die komplizierte, die sich in den schwierigen Liebesbeziehungen verloren hat. Das wollte ich alles wegräumen und einfach eine Künstlerin zeigen, die sich ihrem Werk verpflichtet gefühlt hat und trotz aller Schwierigkeiten und vielleicht Traumata und sonstigem einfach eine großartige Schriftstellerin gewesen ist, die sehr visionär war.
Sie thematisieren beide im Film, dass Bachmann eine große Rolle für Sie gespielt hat in Ihrem Leben. Frau Hüller, was war das? Was hat Ingeborg Bachmann für eine Rolle gespielt?
Das ist gar nicht so konkret. Das ist einfach nur, also ich finde tatsächlich eine Welt ohne sie schwer vorstellbar. So wichtig ist sie, ist ihre Sicht auf die Dinge. Mich haben ihre Gedichte, die Lyrik, die sie geschrieben hat, als Jugendliche sehr abgeholt. Ich kann Ihnen jetzt aber auch nicht eine Analyse darüber geben, warum. Genau.
Der Film thematisiert ja auch sehr direkt die Annäherung an Ingeborg Bachmann. Sie haben beide mit ihrer Crew unter anderem in einer Wohnung in Rom gedreht, nicht der gleichen Wohnung, in der Ingeborg Bachmann gewohnt hat, aber einer ähnlichen. Und sie haben hier gemeinsam nachgespürt. Von einer Seance ist im Film auch die Rede, einer Geisterbeschwörung. Frau Hüller, was war Ihnen wichtig, damit für Sie diese Seance auch funktioniert?
Naja, das hat was damit zu tun, dass man nicht versucht, sich was anzueignen und auch nicht versucht, jemanden zu deuten oder zu entschlüsseln oder so etwas, sondern es geht tatsächlich um Anwesenheit, um zur Verfügung stellen, um Präsenz eben. Die Zeit, die man miteinander verbringt, mit ihren Texten verbringt, an dem Ort oder in der Nähe des Ortes verbringt, in dem sie eben gewirkt hat oder einen Teil ihres Lebens gewirkt hat und so weiter und so fort. Es ging einfach darum, bestimmte Dinge nicht zu machen, zum Beispiel eben nicht zu versuchen, so zu sprechen wie sie oder sich zu bewegen wie sie oder diese ganzen Dinge sich anzueignen.
Und spiegelbildlich dazu kann ich dann sagen, dass ich nicht wollte, dass das, also es gibt ja Fotos ohne Ende von ihrer Wohnung. Also wir hätten uns jetzt am Archivmaterial orientieren können und das eins zu eins nachbauen. Das ist dann sozusagen spiegelbildlich auf dieser ganz anderen Ebene, wie Kostüm, Setdesign und so weiter, das offen zu halten. Ja, also die Annäherung genauso offen zu halten. So hätte es aussehen können. Ist uns egal, ob es genauso ausgesehen hat, sondern es hat was Fluides, ne?
Ja, wir sehen zum Beispiel Sandra Hüller in verschiedenen Kostümen in der Wohnung. Eine Interpretation, es wäre aber auch ein anderes Kostüm möglich. Denn eine zentrale Frage dabei ist ja, es gibt so viele Informationen und Interpretationen der Person Ingeborg Bachmann, der Autorin, in ihrem Umfeld mit ihren anderen KollegInnen, vor allem Kollegen. Also wie verhindert man, dass man sozusagen nur noch eine weitere Deutung über sie legt, über eine Frau, über die ja schon so viel gesagt wurde?
Ich glaube eben, indem man sie selbst sprechen lässt, oder?
Ja, die Texte sprechen lässt. Und dadurch, dass es so viele Deutungen und auch so viele Biografien gibt, das hat mich natürlich auch wieder entlastet, einen Film über sie zu machen, weil ich hatte ja nie den Anspruch, ein vollständiges Bild von Bachmann zu entwerfen oder eine vollständige Biografie. Also ich lasse ja in der Erzählung große Lücken, ne? Das ist ja im Grunde genommen, das ist ja ein fragmentarischer Film. Ich lasse ja wichtige Stationen ihres Lebens aus, die Wiener Nachkriegszeit, ihre Zeit in Berlin. Und dadurch, dass es so eine Fülle an Informationen auch gibt, wahrscheinlich ist sie eine der am meisten kommentierten, so was Nachlass betrifft, SchriftstellerInnen überhaupt. Das hat mir auch eine Freiheit zu geben, mir herauszupicken, was mir wichtig war.
Sie haben ja auch, Frau Schilling, Archive durchkämmt, Aufnahmen aus der Literaturszene der 50er, 60er, 70er Jahre einbezogen. Warum war Ihnen das wichtig?
Naja, ich wollte natürlich die Welt zeigen, aus der sie kam und mit der sie zu tun hatte. Und das ist natürlich auch, muss ich sagen, erschütternd gewesen. Also ich weiß das ja eigentlich, dass das ein männlich dominierter Literaturbetrieb gewesen ist, der per se in dieser Zeit misogyn war. Das geht ja gar nicht anders, weil so war es nun mal damals. Aber in seiner Härte dann nochmal hat mich das natürlich auch nochmal betroffen gemacht. Aber ich fand es ganz wichtig, man muss natürlich Ingeborg Bachmann auch aus ihrer Zeit heraus verstehen. Also auch wenn wir sie ins Heute bringen, mit dieser Art von Inszenierung oder auch Nicht-Inszenierung, kann man sie natürlich nur verstehen aus ihrer Zeit heraus.
Und man kann trotzdem sagen, Bachmann hat ja auch immer wieder gegen die Bilder angeschrieben, die andere von ihr hatten. An Sie beide die Frage, ist es für Sie auch eine moderne Erfahrung?
Ja, auf jeden Fall. Also Zuschreibungen sind nichts, womit wir heute nichts zu tun haben. Und es ist schon einiger Aufwand, das immer wieder genau zu benennen, zu hinterfragen oder eben zu korrigieren tatsächlich.
Ja, es gibt ja diesen unglaublichen Satz, der auch im Film fällt, von ihr: Sprache als Mordversuch an der Wirklichkeit. Ich glaube, das trifft heute noch genauso zu wie damals.
Frau Hüller, Markus Schleinzer hat hier in der Sendung im Deutschlandfunk Kultur im Zusammenhang mit Rose über sie gesagt, sein Eindruck sei, dass sie sich nie der Filmindustrie oder dem Publikum angebiedert hätten mit ihren Rollen, dass sie nie die Erwartung eines bestimmten Blicks auf Figuren, aufs Weibliche, auf Frauen bedient hätten. Bei Bachmann hatte ich jetzt den Eindruck, dass sie gleichzeitig sichtbar sein wollte und sich aber auch gegen diese Bilder gewehrt hat, die von ihr entstanden sind. Interessiert Sie an ihr vielleicht auch dieser Widerstand gegen Festlegungen?
Ja, natürlich. Ich finde das sehr inspirierend, wie sie versucht hat, sich da zu ermächtigen, also berechtigterweise. Das spielt eine große Rolle und es ist natürlich auch einfacher für eine Öffentlichkeit oder eben JournalistInnen oder andere Schreibende oder so, Dinge zu erkennen, die sie schon mal irgendwo gesehen haben und sie dann eben genau dort drauf tun oder so. Das hat aber mit der Person gar nichts zu tun. Es ist, glaube ich, eine Aufgabe, Widersprüche auszuhalten und sie stehen zu lassen. Und das macht ja Menschen im Grunde auch aus. Also kein Mensch ist nur eine Sache. Jetzt werde ich so ein bisschen allgemein. Deswegen, ja, mich fasziniert diese Anstrengung, die sie da unternommen hat. Und der Wunsch danach, der wahrscheinlich auch jedem Menschen innewohnt, eben als vollständige Person gesehen zu werden und nicht nur als Abbild für irgendjemanden, der dann eben dienlich ist, einem bestimmten Narrativ dienlich, einer bestimmten gesellschaftlichen Strömung dienlich oder so etwas.
Und finden Sie sich auch in der Beschreibung von Herrn Schleinzer wieder? Also ist das ein Kompliment für Sie?
Ja, das ist ein Kompliment für mich. Ich finde, habe wenig Interesse daran. Das war, glaube ich, aber auch schon immer so, Sachen einfach zu erzählen, weil sie schon immer so waren oder weil immer sie schon immer so erzählt wurden. Das macht für mich keinen Sinn. Also wenn ich dem nichts hinzuzufügen habe, dann brauche ich das ja auch nicht machen.
Sind denn für Sie auch am Ende der Arbeit noch Fragen offen geblieben?
Ja. Ganz viele natürlich. Das ist ja das Schöne daran, dass man jetzt dann anfangen kann, weiter noch in ihre Arbeit zu lesen.
Es gibt einen Text aus Malina, der hat es nicht in den Film geschafft. Da lässt sie eine Astrologin sprechen, die gemäß sagt, sie ist so zerrissen zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen und es ist so komplex und es ist so, muss so irrsinnig schwierig sein, diese Widersprüche und Ambivalenzen auszuhalten. Ja, also da sind natürlich noch viele Fragen offen, wobei ich will die gar nicht jetzt für mich alle beantworten, weil für mich geht es um den Text dann am Ende des Tages eben auch. Also ich muss nicht in alle Geheimnisse und alle Winkel hineinkriechen. Also man könnte ja auch sagen, bei Bachmann war das ein bisschen auch so Gala auf einem hohen Niveau, was sich da abgespielt hat und warum auch so viele Männer an ihr interessiert waren, auch im literarischen Betrieb. Das ist doch schon interessant, also wie viele Literaturwissenschaftler sich mit ihr beschäftigen und beschäftigt haben. Das, ja, also das ist auch ein bisschen acklig.
Die Regisseurin Regina Schilling und die Schauspielerin Sandra Hüller über Ingeborg Bachmann. Der Film Ingeborg Bachmann, jemand, der einmal ich war, kommt am Donnerstag ins Kino. An dem Tag, an dem die österreichische Schriftstellerin 100 Jahre alt geworden wäre. Fußball-Weltmeisterschaften sind für die Kinos immer eine besondere Herausforderung, auch für Freiluftkinos. Und dieses Jahr dauert die WM auch noch länger als je zuvor. Aber die Open-Air-Kinos sind Unwägbarkeiten gewohnt. Unwägbarkeiten wie ein verregneter Sommer, der das ganze Geschäft vermiest. Trotzdem halten sich Freiluftkinos erstaunlich gut. Ihre Zahl ist in den letzten Jahrzehnten sogar gestiegen auf mittlerweile fast 600 Spielstätten. Das macht ein Viertel der gesamten Anzahl der deutschen Kinos aus. Und manche Open-Air-Kinos können von der Fußball-WM auch profitieren. Christian Berndt über das Freiluftkino in einem langen WM-Sommer.
Ich bin jedes Jahr auf jeden Fall zum Gay-Propaganda. Ich war letztes Jahr hier und war total begeistert. Und obwohl ich heute sehr krank bin, dachte ich mir, ich darf das nicht verpassen und bin sehr brav hierher gegangen.
Miguel ist an diesem Abend ins Freiluftkino in Berlin-Kreuzberg gekommen, um das queere Kurzfilmprogramm Gay Propaganda zu erleben. Sonst geht er nicht oft ins Open-Air-Kino.
Ich habe so ein Problem mit Mücken, deswegen versuche ich das zu vermeiden, aber schon ab und zu, ja.
Niklas dagegen kommt häufiger.
Ich gehe sehr gerne ins Freilichtkino, weil ich finde, dass es nochmal eine ganz andere Atmosphäre ist als drinnen, weil wenn es im Sommer warm ist, Sonnenuntergang, ich finde es einfach ein tolles Setting.
Sebastian wiederum ist mit Freunden mitgekommen.
Freiluftkino ist eher was Neues für mich tatsächlich. Kino ist für mich so eine klassische Winteraktivität und ich verbinde Kino und Sommer eigentlich nicht so miteinander. Aber jetzt springe ich ja auch auf den Zug auf.
Die Vorstellung ist sehr gut besucht an diesem Abend in Berlins ältestem Freiluftkino, das seine Saison ungewöhnlich früh bereits im Mai beginnt.
Naja, die Berliner sind ja auch mehr verrückt. Insofern kommen die schon, sobald die erste Wärme zu spüren ist. Ne?
Open-Air-Kino läuft in Berlin, meint der Betreiber des Freiluftkinos Arne Höhne, trotz der großen Konkurrenz.
Berlin ist die große Freiluftkino-Hauptstadt der Welt sozusagen. Also gibt es ja 15, 20 Freiluftkinos.
Obwohl die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr länger dauert als sonst, ist sie für die Freiluftkinos nur begrenzt problematisch, meint Höhne.
Es hängt davon ab, wie gut Deutschland spielt. Also ganz pragmatisch, wenn Deutschland weiterkommt, dann sind die Tage, an denen Deutschland spielt, nicht besonders besucht. Es sind auch keine Totalausfälle. Es gab früher Zeiten, da wusste man, okay, da kommen nur 10 Leute. Das ist jetzt auch nicht mehr so.
Freiluftkinos können, wenn sie dafür keinen Eintritt nehmen, auch Public Viewing mit WM-Spielen anbieten. Aber das käme für das Freiluftkino Kreuzberg nicht in Frage.
Wenn ich hier irgendwie 900 Fußballfans reinhole, dann habe ich die Nachbarn für die nächsten 20 Jahre gegen mich. Es wäre ein nicht verträgliches Programm.
Nicht alle Freiluftkinos allerdings liegen in dicht besiedelten Innenstadtbezirken. Manche Freiluftkinos in Deutschland zeigen durchaus WM-Spiele, so der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbandes der Open-Air-Kinos, Michael Klaus.
Die Kulisse Erdlingen beispielsweise zeigt Spiele, die filmisch in Dortmund, von denen weiß ich, dass sie Public Viewing machen am Hafengarten.
Früher leitete Klaus das Open-Air-Kino Filmnächte in Chemnitz und hier gab es bei der WM 2014 Public Viewing.
Da hatten wir volle Häuser, tolle Stimmung, tollen Gastronomieumsatz und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war dann nochmal eine Finanzierungsmöglichkeit.
Insgesamt aber sind WM-Sommer kein großes Problem für Freiluftkinos, meint Klaus. Mit speziellen Sondervorstellungen zum Beispiel lässt sich Publikum anlocken. Durch die Krisen der letzten Jahre sind die deutschen Freiluftkinos gut gekommen. Von der Pandemie bis zur aktuellen Energiekrise seit Beginn des Ukraine-Krieges.
Open-Air-Kino hat sich eben auch als besonders resilient herausgestellt. Ich meine, Open-Air-Kinos haben schon immer das Wetter sozusagen als nicht planbare Größe, also Krisen getestet.
Deshalb müssen Freiluftkinos immer Reserven anlegen, meint der Betreiber des Open-Air-Kinos Kino Mond und Sterne, Peter Mopilz. Er hat Münchens ältestes Freiluftkino 1994 mitgegründet. Die Idee hatte er aus einem Kroatienurlaub mitgebracht.
Und da sind wir Samstag dann eben mal ins Zentrum gegangen und auf einmal kamen uns alle Leute mit Stühlen entgegen. Da hat das ganze Dorf ist an uns vorbeigegangen, hat jeder einen Stuhl in der Hand gehabt und die sind in eine Richtung gegangen. Dann sind wir da hinterher, da war das die Schule mit der Sporthalle und die Sporthalle hat eine weiße Wand gehabt.
Und auf der wurde ein Film gezeigt. Der damalige Student Mopilz war so begeistert, dass er so etwas auch in München machen wollte. Es war ein leichtes, meint er, die Stadt, Filmverleiher und Sponsoren zu überzeugen.
Jeder fand die Idee klasse und jeder hat gedacht, ui, sowas fehlt in München.
Zum Eröffnungsfilm Der bewegte Mann kamen über 800 Leute. Bis heute floriert das Kino und auch die WM ist kein Problem, meint Mopilz. Das Freiluftkino spielt an 100 Tagen, die wenigen Deutschlandspiele würden dabei nicht so ins Gewicht fallen.
Man muss halt aufpassen, welchen Film man nimmt. Wir haben da meistens eher so die romantischen Komödien für den weiblichen Anteil. Und ich glaube, dass die ganz froh sind, die eben nicht auf Fußball schauen, dass die eine Alternative haben.
Zwar dürfen Freiluftkinos zumeist keine Filme zum direkten Kinostart zeigen, weil die Verleiher verhindern wollen, dass die Freiluftkinos den im Sommer sowieso schon unter Zuschauermangel leidenden Filmtheatern auch noch die letzten Gäste wegnehmen. Aber das muss nicht schlecht sein, sagt Mopilz.
Hat für uns aber auch den Vorteil, dass wir schauen können, welche Filme kommen beim Publikum gut an. Wir können uns die Filme vorher anschauen und wir können dann auch die Filme nehmen, wo wir sagen, ui, das sind Filmperlen, die laufen unter dem Radar, die hätten noch viel mehr Zuschauer eigentlich verdient.
Fußball-WM und Freiluftkinos können also gut koexistieren. Die Hochsaison beginnt für die Freiluftkinos eh erst im August, also nach der WM. Bleibt noch genug Sommer für die Freiluftkinos übrig, falls die FIFA die Weltmeisterschaft in Zukunft nicht noch weiter verlängert.
Christian Berndt über Freiluftkinos in Zeiten der Fußball-WM. Wir schwenken jetzt zu einem weit entfernten Hotspot des Kinos, nach Shanghai. Eine Stadt, die schon vor 100 Jahren eine Kinometropole war und als das Hollywood Südostasiens bezeichnet wurde. An dieser Tradition hat diese Stadt wieder angeknüpft. Zum 28. Mal findet gerade das internationale Filmfestival von Shanghai statt. Es ist das einzige sogenannte A-Festival in China. Das heißt, es gibt einen Wettbewerb mit internationalen Premieren und Weltpremieren. Das Festival ist für uns Anlass, darüber zu reden, was sich so alles im chinesischen Kino tut. So viel kann man sagen, 2025 war ein rekordträchtiges Jahr. Der chinesische Kinomarkt ist um 22% gewachsen. In Shanghai schaut sich gerade meine Kollegin Anke Lewicke für uns um. Anke, du hast mir schon mal ein paar Fotos geschickt, unter anderem von der Eröffnungszeremonie in Shanghai beim Festival. Das sah sehr, sehr glamourös aus. Shanghai scheint im Filmfieber zu sein, oder?
Ja, ich habe dir ja auch Fotografien geschickt von meinem Hotelteppich, ne, mit dem Zelluloidstreifen drauf oder von den Fotografien zwischen den Zimmertüren mit den chinesischen Stars aus allen Zeiten. Und ich muss dir sagen, dieses ganze Hotel, wo ich wohne, also zum Beispiel hatte ich ein Meeting in einem Raum namens Oscar und in einer Ecke in der Hotellobby steht dann noch eine Limousine aus einem Kostümfilm. Also die Kinogeschichte wird im Hotel auf alle Fälle gefeiert. Man wohnt quasi in ihr, Susanne, aber ich sollte auch mal sagen, dass das Hotel der Shanghai Film Group gehört. Das ist eines der größten Studios hier in China und wie die meisten in staatlicher Hand. Also man kann sich fragen, ob vielleicht gewisse Teile der Kinogeschichte auch hier nicht ausgestellt werden, weil sie nicht so ins offizielle Bild passen.
Ja, wenn wir jetzt mal auf den wirtschaftlichen Aspekt schauen. Ich habe gerade gesagt, der chinesische Filmmarkt boomt. Wie gesagt, 22% Zuwachs im letzten Jahr. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 7,42 Milliarden Dollar. Was sind denn das für Filme, die an der Kinokasse funktionieren?
Ja, also das waren im letzten Jahr hauptsächlich zwei Animationsfilme. Und zwar war das die chinesische 3D-Animation Naja 2. Und zwar hat die 2 Milliarden Dollar hier eingespielt und 2,21 Milliarden Dollar weltweit. Dann nehmen wir Zootopia, war dann der zweiterfolgreichste Film, also die US-amerikanische Produktion. Das waren 1,7 Milliarden weltweit, in China immerhin noch 630 Millionen. Und irgendwann, Susanne, hat sich abgezeichnet, dass Naja 2 eben das Zeug hat, der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten zu werden. Und das hat dann der chinesische Staat auch hinbekommen. Und zwar, als sich der Erfolg abzeichnete, hat er einfach die ganzen Leinwände hier mit diesem Film blockiert. Du konntest also gar nichts anderes sehen. Also so lässt sich einmal der Erfolg erklären, aber nicht nur deshalb. Also generell muss man sagen, dass Animationsfilme hier sehr gut laufen und meistens geht es um chinesische Legenden und Mythen. Ihre Figuren, Schicksale sind bekannt, aber sie werden eben auch schon aktualisiert. Also aus den Figuren werden moderne Helden gemacht. Also Naja zum Beispiel ist ein Dämonenkind und klassischerweise eher konfuzianisch geprägt. Er steht für ja, Familienwerte, aber die Neufassung, da ist er eher so ein Außenseiter, der sich missverstanden fühlt und er sagt einmal, ich bin der Meister meines Schicksals. Und mit diesem Spruch können junge Menschen hier wohl ziemlich viel anfangen. Aber jenseits dieser Animationsfilme gibt es auch hier wie überall auf der Welt so eine Ratlosigkeit. Was funktionieren eigentlich noch für Stoffe? Und es gilt ja immerhin hier 97.000 Leinwände zu bespielen, weil die Regierung hat einen Plan soll ausgegeben von 100.000 Leinwänden und der ist nun fast erreicht. Also der Stand 2026 Juni ist nicht 97.000, wie ich eben gesagt habe, sondern 93.000. Aber ist auch schon eine ganze Menge, oder Susanne?
Auf jeden Fall. Und zeichnet sich denn schon ab, was in diesem Jahr funktioniert? Setzt sich dieses Animationsfilmwunder fort?
Ja, also ganz wichtig sind ja immer für Kinoneustarts ist das chinesische Neujahrsfest, das ist ja im Februar und die ganzen angepeilten Blockbuster, also das waren Krimis, Actionspektakel, die sind eher gefloppt. Jetzt im Juli gibt es aber zwei große Animationsprojekte, die schon seit Jahren in der Produktion sind und einerseits spricht die Branche und den Begriff habe ich jetzt tatsächlich häufiger gehört von dem Weltkrieg, dem dritten Weltkrieg der Animationen. Andererseits erhofft man sich aber auch einen Synergieeffekt. Aber ich muss jetzt sagen, es gibt noch einen lachenden Dritten. Und zwar ist das der Low-Budget-Film Dear You. Und das scheint wie bei den Animationsfilmen zu sein. Es braucht eine kulturelle oder soziale Identität, Anbindung. Und Dear You geht auf Briefe zurück, die Auswanderer früher in die Heimat zurückgeschickt haben, immer mit Geldüberweisung. Das ist ganz bekannt hier, aber wenig bekannt sind eben die damit verbundenen Geschichten. Und diese Familiengeschichten, verschütteten, werden von diesem Film jetzt wieder aufgegriffen. Der ist dann auch noch in einem Dialekt gedreht. So lernt man sein Land nochmal anders kennen. Die Provinz, wo der Film gedreht wurde, im Süden, ist jetzt total populäres Reiseziel. Und das ist wirklich vielleicht mal so ein Beispiel, dass eben auch ein Autorenfilm, Arthouse-Film ganz gut an der Kinokasse funktionieren kann.
Was heißt denn dieser Kinoboom überhaupt für den Autorenfilm? Wie behauptet der sich im chinesischen Kino?
Ja, nächste Woche läuft auch bei uns der Film Resurrection von Bigan an und ich konnte mit dessen Produzenten hier sprechen, Chan Zulong, und ich fand das ganz interessant, was er mir so erzählt hat. Also dieser Film erzählt ja so eine ganz abgedrehte Autorenvision. Es geht um eine Gesellschaft, die aufgehört hat zu träumen, deshalb unsterblich ist. Es gibt aber noch einen Träumer und mit dem wandeln wir eigentlich quasi durch 100 Jahre Kinogeschichte vom Expressionismus über Krimibauten in eine, ja, surreale Zukunft. Und diesen Träumer hat man hier mit einem totalen Star besetzt, um so auch mal ein anderes Publikum in einen Arthouse-Film zu bekommen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Der Film ist auf alle Fälle ein Achtungserfolg. Und es ist die dritte Zusammenarbeit von Bigan und Zulong. Und Zulong meinte eben so, vor Corona war es doch noch leichter, private Investoren zu finden. Also für so einen Film findest du kein Studio. Sie werden ja sowieso alle von staatlicher Hand betrieben. Jetzt sei das ein bisschen schwieriger geworden. Aber was ich ganz spannend finde, natürlich freut sich auch die chinesische Regierung, wenn ein Film wie der eben von Bigan in Kandan eine Palme gewinnt für seine besondere Visualität. Und sie fördern jetzt hier tatsächlich auch Arthouse-Filme. Und zwar bündeln sie die. Das sind chinesische Klassiker, Erfolge, auch neue Filme. Da ist dann aber auch Lola Rent dabei oder Sie küssten und sie schlugen ihn von Trifot und die schickt man durch 3000 Kinos. Das ist natürlich ganz erfreulich. Der Staat fördert das Arthouse-Kino, kontrolliert es aber auch auf diese Weise, was eigentlich hier gezeigt werden kann.
Anke Lewicke über das Kino in China und Bigans Film Resurrection, der im letzten Jahr in Cannes im Wettbewerb lief und jetzt auch hier ins Kino kommt. Eine Frau, die nicht altern kann, ein Wesen, das von einem Jahrhundert ins nächste wandert und eine Zukunft, in der die Menschen das Träumen aufgegeben haben. In seinem neuen Film Resurrection entwirft der chinesische Regisseur Bigan ein ebenso rätselhaftes wie überwältigendes Kinoerlebnis. Der Film streift die Geschichte des 20. Jahrhunderts und zugleich die Geschichte des Kinos selbst, vom Stummfilm über den Film Noir bis zur Science Fiction. Wie schon in seinen früheren Filmen interessieren Bigan weniger lineare Erzählungen als Erinnerungen, Atmosphären und die Frage, wie Bilder Zeit speichern können. Ich habe mit Bigan über Träume, Geschichte und die Zukunft des Kinos gesprochen. In ihren Filmen geht es oft um Erinnerungen, um Träume und um die Unbeständigkeit der Zeit. Bei Resurrection hat man nun allerdings den Eindruck, dass die Geschichte selbst auf viel direktere Weise Einzug in ihr Kino hält. Warum wollten Sie sich gerade jetzt mit dem 20. Jahrhundert auseinandersetzen?
Ich bin in meiner kreativen Laufbahn als Filmemacher an einem Punkt angekommen, an dem ich auf das vergangene Jahrhundert und auf 100 Jahre Filmgeschichte zurückblicken möchte. Und ich wollte diese bestimmte Figur, das Monster, den Phantasma, als Mittel nutzen, um mich selbst und den Zuschauer auf eine Reise durch die letzten 100 Jahre mitzunehmen.
Der Film führt nicht im herkömmlichen Sinne durch die Geschichte, indem er etwa verschiedene Ereignisse oder politische Epochen behandelt. Er arbeitet vielmehr mit Stimmungen, mit Empfindungen und Erinnerungen. Was hat Sie an diesem Ansatz gereizt?
Ich sehe Geschichte nicht als eine Reihe von Ereignissen. Wenn ich das mal auf die Landwirtschaft übertrage, stellen Sie sich ein Stück Land vor, auf dem verschiedene Pflanzen wachsen. Manche Menschen sehen vielleicht, was sichtbar ist und was auf diesem bestimmten Stück Land wächst und gewachsen ist. Mich interessiert, wann die Pflanzen verfaulen und in eine andere Existenzform übergehen, wenn sie unter der Erde, unter diesem Stück Land begraben werden. Genau diese Art von kollektivem Unterbewusstsein möchte ich zutage fördern. Es ist so tief vergraben, dass es nicht ohne weiteres sichtbar ist. Ich möchte mit diesem Film jene Emotionen und jene Schmerzen freilegen, die die Menschen dieses Landes gemeinsam erlebt haben. Ich möchte also das kollektive Unterbewusstsein wieder ans Licht bringen, sodass es neu entdeckt werden kann.
Inwiefern waren das Monster, der Phantasma und das Träumen ein Schlüssel zu diesem Ansatz?
Ich betrachte Träume oder diese Idee einer fiktionalen Traumlandschaft als etwas sehr Abstraktes. Und zwar nicht nur in Bezug auf ihre Ästhetik, sondern auch in Bezug auf die Realität, die man darzustellen versucht. Und ich glaube, nur durch diese Art von Abstraktionen sind wir in der Lage, uns wirklich mit Dingen auseinanderzusetzen, die so tief liegen und so verborgen sind, dass sie sich nicht in Worten ausdrücken lassen. Das ist anders, als es in den Massenmedien oder in der Populärkultur üblich ist. Ich möchte eben dieses Unterbewusstsein untersuchen, durch die Abstraktion und durch das Monster und die Traumlandschaft.
Sie wollten das Unterbewusstsein erforschen. Inwiefern ist das eine universelle Suche oder inwiefern ist es auch eine Reflexion über das chinesische Unterbewusstsein des 20. Jahrhunderts? Oder mit anderen Worten, sehen Sie Resurrection verbunden mit einer spezifisch chinesischen historischen Erfahrung?
Da ich ein chinesischer Filmemacher bin, glaube ich tatsächlich, dass es etwas im chinesischen Unterbewusstsein gibt, das ich ans Licht bringen und wiederbeleben möchte. Dabei muss ich mich sehr stark auf die kollektive Erfahrung des chinesischen Volkes in diesem bestimmten Land stützen, was die Emotionen, die Schmerzen und die Art von Opfern betrifft, die wir gemeinsam erlebt haben, sowie den Fortschritt, den wir erzielt haben. Für mich ist es also einerseits ein Weg, das Unterbewusstsein freizulegen, sehr universell zu sein, aber gleichzeitig ist es sehr einzigartig und ortsspezifisch in Bezug auf das, was in den letzten 100 Jahren in diesem bestimmten Land geschehen ist, das ich meine Heimat nenne.
Verschiedene Zeitabschnitte im Film haben ihre eigene Textur, nicht nur visuell, sondern auch emotional. Wie sind Sie an diese verschiedenen Epochen herangegangen? Haben Sie versucht, die Vergangenheit zu rekonstruieren oder haben Sie sich vorgestellt, wie die Vergangenheit heute in Erinnerung bleibt?
Wenn ich auf das Medium Film zurückblicke, versuche ich nicht so sehr, eine exakte Kopie der Formen, Genres und Ästhetik verschiedener Epochen zu schaffen. Ich will eine bestimmte Epoche nicht dokumentarisch durch die damalige Filmsprache oder die damaligen Genres einfangen, sondern ich will die heutige Technologie und unseren heutigen Blickwinkel auf die moderne Welt und die Technik nutzen, um die Zeit, die Ängste, die Krisen in dieser bestimmten Epoche psychologisch zu untersuchen. Ich benutze dabei die bestehende Filmsprache, füge aber meine ganz persönliche Note und Neuinterpretation hinzu. Es ist sozusagen eine Umdeutung durch einen persönlichen Akzent. Ich will auf diese Weise den Zeitgeist verschiedener Epochen einfangen.
Wenn wir auf das heutige Zeitalter und die Sprache des Kinos schauen, dann wird das Kino von Streaming-Plattformen, Kurzvideos und algorithmisch generierten Bildern dominiert. Glauben Sie, dass sich die Sprache des Kinos verändert?
Ich glaube, dass die Filmsprache nicht isoliert besteht. Es handelt sich dabei um eine kollektive Erfahrung. Eine Erfahrung des Prozesses, wie wir visuelles Geschichten erzählen, durch die Filmsprache verinnerlichen und wie wir konditioniert werden, dass wir es in einer bestimmten Weise erleben. Für mich bedeutet das, der Träger der Geschichten, die erzählt werden, mag sich verändern und weiterentwickeln. Früher mag das ganz anders gewesen sein als das, was die Menschen heute über Computer oder ihre Mobiltelefone nutzen. Aber ich glaube, dass es nach wie vor etwas sehr Universelles in der filmischen Sprache gibt.
Der Film beschwört immer wieder das Erlebnis des gemeinsamen Zuschauens in einem dunklen Kino herauf. Ist das Kino für Sie immer noch ein unersetzbarer sozialer Raum oder kann diese Erfahrung für Sie auch anderswo bestehen bleiben?
Für die Menschen in der Filmindustrie ist es natürlich selbstverständlich, immer wieder neue und einfachere Wege zu finden, damit die Zuschauer Filme genießen können. Für die Filmindustrie geht es dabei um Gewinne und Marktanteile. Aber für mich als Filmemacher ist das Erlebnis des Filmeschauens im Dunkeln etwas, das nicht ersetzt werden kann und auch nicht ersetzt werden sollte. Schon allein deshalb, weil wir als Menschen dieses biologische Bedürfnis und diese Veranlagung haben, eine sehr, sehr interessante Beziehung zur Dunkelheit zu pflegen. Im Kino setzt man sich mit seiner Angst auseinander. Manchmal sind wir auf die Dunkelheit angewiesen für grundlegende menschliche Funktionen wie Schlafen und Träumen. Ich denke also, dass es als Kinoerlebnis etwas ganz Besonderes ist, gemeinsam mit anderen Menschen im Dunkeln ins Kino zu gehen, synchron zur gleichen Zeit und gemeinsam zu beobachten, wie langsam das Licht auf der Leinwand erscheint. Das ist ein wunderbarer Prozess und ein biologisch notwendiger Vorgang, damit wir Filme und das Leben überhaupt erleben können. Und ich glaube daher nicht, dass das jemals ersetzt werden kann und auch nicht ersetzt werden sollte.
Der chinesische Regisseur Bi Gan, sein Film Resurrection, kommt am Donnerstag in die Kinos. Was passiert eigentlich, wenn man den gleichen Film immer wieder dreht? Bei den meisten Regisseurinnen und Regisseuren wäre das vermutlich ein Problem. Bei John Carney allerdings ist das wohl eher eine Tugend. Seit fast 20 Jahren erzählt er ihre Variationen derselben Geschichte. Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihrem Leben und dann eine Melodie finden. Sein neuer Film Power Ballad, der Song meines Lebens, bringt Paul Rudd und Nick Jonas zusammen und stellt eine Frage, die so alt ist wie die Popmusik selbst. Wem gehört eigentlich ein Lied? Anna Wollner über einen Filmemacher, der an die rettende Kraft der Musik glaubt.
Es gibt Filmszenen, die sich längst vom Film gelöst haben, aus dem sie stammen. Zwei Menschen sitzen in einer Dubliner Fußgängerzone. Eine Gitarre, ein Klavier. Kein großes Drama, keine spektakuläre Wendung. Einfach nur ein Lied.
I don't know you, but I want you all the more for that.
Als John Carneys Film Once 2007 ins Kino kam, ahnte niemand, dass daraus einer der einflussreichsten Musikfilme des Jahrhunderts werden würde. Ein Independent-Film aus Irland, gedreht mit wenig Geld und fast ohne bekannte Gesichter. Und doch gewann Falling Slowly später den Oscar für die beste Musik und machte aus einem kleinen Film ein weltweites Phänomen. Fast 20 Jahre später bleibt John Carney sich noch immer treu. Auch in seinem neuesten Film Power Ballad geht es wieder um die Musik, wieder um Menschen, die an einem Wendepunkt ihres Lebens stehen und wieder um die Frage, was ein Lied mit den Zuhörenden machen kann. Überspitzt gesagt erzählt John Carney seit 2 Jahrzehnten dieselbe Geschichte, allerdings nicht etwa aus Ideenarmut, sondern aus Liebe zur Musik und weil ihn bis heute die Frage beschäftigt, warum Musik die Menschen so unmittelbar berührt.
Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich etwas von meiner Musik wieder in die Filmarbeit einbringen musste. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich weder in der Band noch später im Film vollständig ausdrücken konnte. Erst als beides zusammenkam, ergab es Sinn. Beide Dinge mussten irgendwie gemacht werden.
Carney wollte ursprünglich selbst Musiker werden. Er spielte in Bands, schrieb Songs und träumte von einer Karriere auf der Bühne. Dann entdeckte er die Filmkamera. Die Musik aber verschwand nie aus seinem Leben. Stattdessen wurde sie zum Herzstück seiner Filme. Auch in Power Ballad. Paul Rudd spielt den Hochzeitssänger Rick, dessen große Karriere nie stattgefunden hat. Nick Jonas spielt Danny, einen ehemaligen Boyband-Star, der verzweifelt nach einem neuen Erfolg sucht. Gemeinsam schreiben sie einen Song. Wenig später wird daraus ein Welthit. Allerdings nur für einen von beiden, denn Danny gibt Ricks Song als seinen aus.
Siehst dir an, hat schon 2 Millionen Views und ist gestern erst rausgekommen. Ziemlich gut, was er draus gemacht hat, echt.
Werden wir jetzt reich?
Zum ersten Mal rückt damit eine Frage ins Zentrum eines John Carney-Films, die sehr gegenwärtig wirkt. Die Frage nach dem Besitz von Kreativität. Für Carney ist das allerdings weniger ein juristisches als ein emotionales Problem. Seine Figuren kämpfen nicht um Urheberrechte, sie kämpfen um Anerkennung. Power Ballad ist der erwachsenste Film von Carney.
I'd say Once is the most personal.
Mein persönlichster Film ist Once. Sing Street ist die Erinnerung an meine eigene Kindheit. Aber wenn ich heute noch einmal einen wirklich persönlichen Film machen würde, wäre er wahrscheinlich trauriger, melancholischer. Ich bin eigentlich ein eher melancholischer Mensch.
Diese Melancholie ist in all seinen Filmen spürbar, auch in Can a Song Save Your Life, jener New Yorker Liebeserklärung an Musik, Straßenlärm und zweite Chancen.
Please don't see, just a boy caught up in dreams and fantasy.
Dort nimmt eine junge Musikerin ihr Album nicht im Studio auf, sondern mitten in der Stadt, auf Dächern, in Parks und zwischen hupenden Autos. Eine Idee, die direkt aus Carneys Verständnis von Kino stammt.
Most filmmakers try to control their environment.
Die meisten Filmemacher versuchen, ihre Umgebung zu kontrollieren. Sie schließen Türen, kontrollieren Licht und Ton. Ich mochte immer den Impuls, auf die Straße zu gehen und das Drama vor dem Hintergrund der Realität stattfinden zu lassen. Das Kino hat genau dort angefangen, bei Menschen, Straßen und dem echten Leben.
Dasselbe Interesse am echten Leben prägt auch Sing Street. Der Film erzählt von einem Jugendlichen im Dublin der 80er Jahre, der eine Band gründet, um ein Mädchen zu beeindrucken. Dahinter steckt aber auch die Erinnerung an ein Irland, das enger, konservativer und grauer war als heute. Scary. In one sense you're
going back to a time. Es war erschreckend. Wir kehrten zurück in eine Zeit, in der die Kirche großen Einfluss hatte, in der Homosexualität strafbar war und man sich nicht frei ausdrücken konnte. Das war beängstigend. Und dann natürlich die Mode. Die 80er waren modisch eine Katastrophe.
John Carney erzählt selten von der Vergangenheit. Seine Filme handeln von Menschen, die nach vorne wollen, die versuchen, ihrem Leben einen neuen Rhythmus zu geben. Von Once bis Power Ballad. Filme, die von einer Sehnsucht erzählen. Der Sehnsucht, dass irgendwo noch ein Lied wartet, das alles verändert und das bis dahin einen cineastischen Ohrwurm beschert.
Anna Wollner über den irischen Regisseur John Carney und seine Filme über die Sehnsucht nach dem Lied, das alles verändert. Power Ballad, der Song meines Lebens, heißt sein neuer Film. Der kommt am Donnerstag ins Kino. Hochkarätige internationale Action-Serien gibt es nicht nur bei den Streaming-Diensten zu sehen, sondern auch in der ARD. So wie die britische Produktion Prisoner auf der Flucht, die seit gestern in der Mediathek zu finden ist. Unser Kritiker Patrick Heidmann hat die Serie gesehen und er hat auch mit dem Hauptdarsteller gesprochen, mit Taha Rahim. Patrick, die ARD spricht bei Prisoner auf der Flucht von einem packenden Katz-und-Maus-Spiel um Moral und Überleben. Worum geht's genau?
Oh, das ist ja hochgegriffen, das hatte ich noch gar nicht mitbekommen. Ich sag mal so, die Prämisse ist recht schnell erzählt. 6 Monate nach der Geburt ihrer Tochter kehrt die Justizbeamtin Amber, gespielt von Izuka Heul, in ihren Beruf zurück. Und gleich am ersten Tag bekommt sie es mit einem sehr kurzfristigen und vor allem dringlichen Gefangenentransport zu tun. Tibor Stone, gespielt von Taha Rahim, war nämlich lange ein gefährlicher Auftragskiller für ein Verbrechersyndikat und jetzt soll er als Kronzeuge gegen dessen mutmaßlichen Boss aussagen. Tja, doch natürlich will der Sohn dieses Bosses und die Handlanger vor allem das verhindern. Und so kommt es, wie es wahrscheinlich kommen muss, in einem Action-Thriller. Amber und Tibor sind gemeinsam und wider Willen auf der Flucht. Den Großteil der 6 Folgen auch aneinander gefesselt durch Handschellen, werden aber natürlich verfolgt von den Gangstern, genauso wie vom Ermittlungsteam der National Crime Unit. Und ja, da geht es durchaus auch um Moral, kann man wohl so sagen.
Hauptdarsteller Taha Rahim ist seit langem ja eine feste Größe im französischen Kino. Wie schlägt er sich denn jetzt in der britischen Serie?
Ja, ich finde es ganz passend, dass er hier in Prisoner einen Gefangenen spielt, denn im Gefängnis hat seine Karriere ja eigentlich auch begonnen. Berühmt wurde er 2009 mit der Hauptrolle in Jacques Audiards Knastdrama Ein Prophet und seitdem gehört er nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern für mich definitiv auch sehenswertesten Schauspielern Frankreichs, egal ob in Dramen wie Le Passé oder Komödien wie Heute bin ich Samba. Gerade in den letzten 1,5 Jahren hat er mich 2-mal enorm beeindruckt, als Charles Aznavour in Monsieur Aznavour und kürzlich in Alpha von Julia Ducournau. Aber er arbeitet eben auch schon lange international. Er hat mit Fatih Akin gedreht, The Cut. Er hat in der Marvel-Verfilmung Madame Web mitgespielt. Und auch in der Guantanamo-Geschichte der Mauretanier. Da war er sogar für den Golden Globe und den BAFTA nominiert. Und auch britische Serien sind für ihn kein Neuland. Last Panthers war eine, in der er dabei war. Die Schlange eine andere. Und hier macht er sich, für meinen Geschmack zumindest, so gut wie selten in so einer Serie, ist auf jeden Fall ein starker Auftritt.
Du hast ja jetzt schon das Spektrum erzählt von den Rollen, die er spielt. Es sind ja häufig Figuren unter Druck, moralisch komplexe Figuren, wandelbar, oft ziemlich ernste Rollen. Was hat denn Taha Rahim an der Rolle des inhaftierten Schwerverbrechers jetzt interessiert?
Gar nicht so sehr, zumindest sagte er das im Interview, diese moralische Seite, nämlich dass er eben einen Bösen spielt, der eventuell vielleicht doch bereit ist, was Gutes zu tun, sondern mehr diese Prämisse, dass da 2 Menschen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes stehen und buchstäblich aneinander gefesselt sind, um zu überleben. Das hat ihn gereizt, aber auch das Genre an sich, die Körperlichkeit.
An einer derart physischen Geschichte mitzuwirken, ist aufregend. Denn als Schauspieler kommt es gar nicht so oft dazu, Action-Szenen zu drehen. Oder es ist dann nur Action um der Action willen, was ich nicht sonderlich interessant finde. Hier dagegen ist die Action nicht willkürlich, sondern in der Geschichte verwurzelt.
And the drama. Ja, und tatsächlich ist die Action, finde ich, auch sehr im Vordergrund dieser Serie. Also das ist schon das, worum es geht und was das Publikum ansprechen soll.
Neben Taha Rahim spielt auch Leonie Benesch mit, denn es ist eine deutsche Koproduktion. Wie gut funktioniert das?
Ja, tatsächlich, die ARD ist mit ihrer Firma Digeto da drin beteiligt, deswegen sehen wir das auch in Deutschland nicht bei Sky, wo es in England läuft und produziert wurde, sondern in der ARD. Und bevor ich zu Leonie Benesch komme, auch noch ganz schnell, eine deutsche Regisseurin ist nämlich auch beteiligt. Pia Striedmann hat die letzten 3 der 6 Folgen inszeniert und die ist ja dank Herrhausen oder auch The Next Level sehr, sehr serienversiert und hier zum ersten Mal hat sie auf Englisch gearbeitet. Ja, aber Leonie Benesch spielt eine Auftragskillerin, die von Tibor Stone angelernt wurde und bei Taha Rahim zumindest hat sie bleibenden Eindruck hinterlassen.
I remember she hired a specific person.
Ich erinnere mich noch daran, dass Leonie extra einen Trainer engagierte, der ihr beibringen sollte, wie eine Killerin zu laufen und auf Menschen zu zielen. Sie ist das wirklich mit enormer Ernsthaftigkeit angegangen, aber sie war auch eine wunderbare Partnerin am Set. Und wenn man nun sieht, wie sie diese Nina spielt, dann ist das fast ein bisschen, als sehe man den T-1000 aus Terminator vor sich, so unglaublich fokussiert. Boom, boom, boom.
Remember? She's like, you know, so focused, like boom, boom, boom.
Ja, der Terminator-Vergleich hat mir ganz gut gefallen, denn tatsächlich hat Leonie Benesch da was sehr Kaltes, Maschinenhaftes in dieser Rolle. Hin und wieder bricht das dann auf und dann wird es richtig spannend, aber insgesamt fand ich es ein bisschen schade, dass ausgerechnet sie nach so fantastischen Kinoauftritten zuletzt in Das Lehrerzimmer und September 5 und Heldin hier nun vergleichsweise wenig zu tun hat.
Wie fällt denn nun das abschließende Urteil für die gesamte Serie aus? Wie überzeugend ist sie für dich?
Also als Action-Thriller, finde ich, funktioniert sie wirklich ziemlich gut. Taha Rahim, ich habe es schon gesagt, ist wirklich sehenswert. Ich mochte auch die Newcomerin Izuka Hoyle in der weiblichen Hauptrolle. Die Geschichte ist recht kurzweilig und vor allem wirklich spannend inszeniert. Und dafür, dass das Budget offenkundig nicht so richtig riesig war, sieht die Sache auch ziemlich gut aus. Aber man muss schon auch sagen, dass da sehr viel mit Versatzstücken gearbeitet wird in der Handlung, die man kennt aus vergleichbaren Geschichten und die etwas erwartbar sind. Ich sage nur, Insulinspritze spielt immer wieder eine große Rolle. Und es hapert auch mit der Logik hier und da doch und genauso mit der Komplexität der Figuren. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, würde ich sagen, man langweilt sich nicht.
Patrick Heidmann über die Serie Prisoner auf der Flucht. Die steht seit gestern in der ARD-Mediathek und wird am 24. und 26. Juni auch linear im Ersten ausgestrahlt. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.